Leidenschaft und Emotionen. Kommt das gut? Ja, sagt mein nächster Gast klipp und klar. Er muss es wissen, denn er ist Naturwissenschaftler, Biologe genauer, Meeresökologe noch genauer gesagt. Er ist aber auch Philosoph, Buchautor und Journalist. Er plädiert für eine Wissenschaft des Herzens und spricht in seinen Büchern über die Verbundenheit alles Lebendigen. Er schafft es, Poesie und Wissenschaft miteinander zu verbinden und macht dadurch wissenschaftliche Themen auch poetischen Seelen zugänglich. Er sagt in einem seiner Bücher, die Isolierung des Menschen beruhe auf der fälschlichen Trennung von menschlichem und anderem Leben. Und er ist sich sicher, nur wenn wir der Natur Sorge tragen, werden wir unsere eigene Humanität und Freiheit retten können. Ich freue mich sehr, dass Andreas Weber extra für unseren Anlass von einer Hauptstadt in die andere gereist ist, aus Berlin nach Bern. Herzlich willkommen, Andreas Weber.
Herzlichen Dank für dieses Kompliment. Ich bin eigentlich überhaupt kein mutiger Mensch. Ich sage es Ihnen jetzt hier so im Vertrauen. Aber ich bin jemand, der es ganz schlecht ertragen kann, nicht das zu sein, was er fühlt, im Inneren zu sein und dann entsprechend nicht das zu tun, was ich für richtig halte. Das kriege ich auch nicht immer so hin. Das sollte ich jetzt nicht ganz toll anhören, aber das ist so ein bisschen meine persönliche Eigenart, und insofern blieb mir gar nichts anderes übrig, als das miteinander zu verbinden. Und im Grunde ist es so, dass mich die Frage, warum wir eigentlich so wenig vom Leben verstehen, ja schon sehr lange begleitet. Also insofern ist das auch der Kampf um diesen Mut ist ein alter Kampf und hat schon in meiner späten Kindheit eigentlich angefangen und mich auch immer wieder an Grenzen gebracht und aus Institutionen rausgebracht und aus Redaktionen rausgebracht, aber immerhin irgendwie auch lebendig gehalten, ne? Vor allem.
Also eben, Sie haben ja quasi eine klassische Wissenschaftskarriere angefangen mit einem Studium. Wie sind Sie da rein und auch wieder rausgekommen?
Ja, also ich weiß, dass mich mit 15, 16 die Natur einfach nicht losließ, faszinierte. Erstmal, glaube ich, war das die Lyrik. Ich bin also ganz als Romantiker in die Natur gegangen, nördlich von Hamburg, so ein schönes Moorgebiet. Das ist auch immer noch mein Sitting-Spot eigentlich. Und an einem Abend habe ich mal 17 Störche dort gezählt und hatte das im Grunde ein ähnliches Gefühl wie mein Vorredner. Ich wollte das jetzt so von Angesicht zu Angesicht sagen, aber jetzt sage ich es hier Ihnen allen nochmal, das finde ich ein ganz wichtiges Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass da etwas ist, was mir gehört, wozu ich gehöre, dass ich aber mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, nicht wirklich wertschätzen kann, dem ich nicht richtig zugehören kann. Und ich hatte eigentlich so ein Gefühl, ich erlebe diese Schönheit, und um diese Schönheit wirklich gerecht zu werden, muss ich auch so etwas wie Schönheit produzieren. Und diese Maßgabe muss auch in der Beschreibung dessen, was ich da sehe, drin sein. Ja, das ist das, was fehlt. Ja, das muss ich irgendwie hinzutragen. Und so begann eigentlich dieser Weg. Also insofern habe ich zuerst auch gar nicht Biologie studiert, sondern dachte, ich will vielleicht darüber sprechen, darüber schreiben. Habe aber ganz schnell gesehen, dass wir in der Wissenschaft des Geistes überhaupt nicht mehr über das über die Wirklichkeit sprechen und auch nicht, vor allem sagen wir nicht mehr über das Leben, sondern nur noch über unsere kulturellen Beschreibungen, und das, was dahinter steht, ist vollkommen egal. Das heißt, als Geisteswissenschaftler muss man ja, um korrekt zu sein, um den Gepflogenheiten seiner Amtssprache gerecht zu werden, darf man ja gar nicht mehr von Natur sprechen. Ja? Es gibt keine Natur mehr. Das sind Diskurse, das sind Chimären, und interessant ist ja, dass wenn es Natur nicht mehr gibt, ist sie dann vielleicht auch wirklich nicht mehr geben muss, weil man sie ja ohnehin schon verloren hat. Also das war eine Station, da ging es nicht weiter, und saß dann irgendwann in Berlin unter einem blühenden Kirschbaum im Botanischen Garten und dachte, okay, jetzt studierst du Biologie. Und das war der Beginn eines langen Leidensweges, der mich aber natürlich dann auch heute hier zu Ihnen geführt hat.
Das finde ich eigentlich sehr schön, auch wenn das mit Leiden verbunden ist. Ich habe eine ähnliche Frage an Sie wie an Markus Arbenz. Es geht ja schlussendlich auch um die Wissenschaft, die halt heute noch besteht. Was muss die, darf, soll die Wissenschaft von Ihnen lernen?
Ja, also ein großzügiges Angebot, das nehme ich an.
Bitte sehr, jetzt.
Also erstmal muss ich vorwegschicken, dass natürlich vieles auf wissenschaftlichem Wege gewonnen ist, in dem Rahmen, in dem es entstanden ist, seine Richtigkeit hat und auch seinen Nutzen hat. Aber Wissenschaft denkt sich wertfrei und ist gleichwohl von einem Wesen gemacht, das nicht ohne Werte auskommt, weil schon seine Existenz beständig wertet. Das heißt, in der Grundkonzeption des Wissenschaftlichen ist eine Verzerrung eingebaut. Das heißt, Wissenschaftler tun so, als wäre die Welt wertfrei und lassen nur noch Dinge gelten, die neutral sind und wertfrei. Neutral und wertfrei ist aber nur das Tote. Das heißt, die Wissenschaft, die wir haben, und damit meine ich, ich habe es vorhin schon gesagt, große Teile der Humanities, natürlich die Lebenswissenschaft, aber auch die, wir haben vorhin drüber geredet, die Ökonomie, die glauben, dass sie nur, indem sie wertfreie Argumente wertfreies zählen und messen, gelten lassen, zum Ziel kommen. Und das halte ich für einen Irrtum, weil das, womit sie sich beschäftigen, nicht wertfrei ist. Leben ist nicht wertfrei. Lebewesen, nicht nur wir, produzieren Werte aus sich heraus, weil sie existieren wollen. Ja, wir alle folgen einem zentralen, ursprünglichen Wert, aber nicht nur wir, sondern alle Lebewesen. Und wenn man dann sagt, jetzt machen wir daraus eine wertfreie Wissenschaft, dann schneidet man diesen Wert ab, der verschwindet aus der Wirklichkeit. Und genauso sieht die Wirklichkeit aus. Ja, die Wirklichkeit wird nämlich immer toter, und das ist kein Wunder. Und das wäre, sagen wir, mein Appell an uns alle, dass wir wieder verstehen, wie sehr der Kosmos lebendig ist und dass wir eine Wissenschaft brauchen, die diese Lebendigkeit fördert und vermehrt. Und das ist dann, sagen wir mal, in meinem Beitrag die poetische Wissenschaft, die Sie ja sehr schön erwähnt haben. Danke.
Kinder spielen in Ihrem letzten Buch eine große Rolle. Mehr Matsch fordern Sie. Was fühlen Sie jetzt, wenn Sie diese Kinder nicht im Matsch, aber in diesen Springbrunnen kreischen und Freude ausdrücken sehen?
Ich bin ein bisschen erkältet, sonst würde ich jetzt vielleicht nicht ausziehen nach dem Auftritt und da auch ein bisschen rumlaufen. Vielleicht sollten wir das alle tun. Nein, ich wollte das eigentlich als Begrüßung sagen. Ich finde es ganz toll, dass hier vor Ihrem Parlament, vor dem Parlament der Schweiz, ein Spielplatz ist. In Deutschland, ich komme ja aus Berlin, gibt es eine Bannmeile. Und innerhalb dieser Bannmeile wird nicht gespielt. Und auch keine Veranstaltung abgehalten. Aber hier spielen Kinder, und nach einem sehr schönen Satz zweier amerikanischer Umweltpädagogen und Autoren, ist dort, wo man in Fülle spielen kann, Wildnis. Ja, und das finde ich gut. Also insofern Neid. Ich sehe mich da, also wenn man, drehen Sie sich alle um. Ich meine, das Tolle ist ja, dass wenn wir Kinder sehen, die das machen, was sie einfach machen müssen, weil sie es wollen, dann sehen wir in die tiefe Vergangenheit unserer eigenen Wildnis. Ja, da brauchen wir gar kein Großschutzgebiet, sondern wir sehen es vor uns und können da sozusagen gleich anknüpfen und mitmachen.
Danke vielmals,
Andreas. Danke Ihnen.
Thank you.